Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, hallo. Bei Kriegen oder bei bewaffneten Konflikten, da spielt fast immer die Religion eine Rolle, sagt der französische Geschichtsprofessor David Vauclair. Er hat ein Buch über die Geopolitik der Religionen geschrieben und wir blättern gleich rein. Wir hören, was dem Linkspolitiker Bodo Ramelow zur Bibel einfällt, und wir wandeln auf den Spuren des jüdischen Verlegers Salman Schocken. Dem gehörte in den 30er Jahren ein großes Kaufhausimperium, wovor ihm die Nazis alles nahmen und er ausgewandert ist nach Palästina. Man dachte ja mal, die Religionen hätten ausgedient. Der Prozess der Säkularisierung, der würde dermaßen voranschreiten, dass man Gott und Göttern bald den Garaus gemacht habe. Das war sehr europäisch gedacht. Denn die Säkularisierung, die betraf vor allem Europa. Weltweit finden die meisten Menschen Religion sehr, sehr wichtig. Religion ist auch ein wesentlicher Faktor in allen möglichen Kriegen und bewaffneten Konflikten. Der französische Geschichtsprofessor David Vauclair hat ein Buch über Geopolitik der Religionen vorgelegt und Suzanne Krause hat ihn getroffen.
In kurzen Kapiteln und mit 40 thematischen Schautafeln liefert David Vauclair einen aktuellen Lagebericht zur Geopolitik der Religionen. Der wird zum Beispiel anhand einer Weltkarte dank farbiger Markierung illustriert, welche Länder 2016 in einen bewaffneten Konflikt verwickelt waren. Ins Auge springen zwei Fakten. Zum einen, dass diese Länder zusammengenommen ein gutes Drittel der Kontinentalfläche unseres Planeten ausmachen. Zum anderen, dass es kaum bewaffnete Konflikte gibt, in denen die Religion keine Rolle spielt. Das sei wenig verwunderlich, sagt Vauclair. Weltweit erklären 84% der Menschen, ihnen sei die Religion sehr wichtig. Das vergessen wir in Europa immer wieder, weil wir die Welt oft nur durch unsere Brille sehen und unsere Sicht geprägt ist von der fortgeschrittenen Säkularisierung bei uns. Wir denken, die Religion sei nicht wichtig, aber außerhalb von Europa wird es von den allermeisten ganz anders gesehen. Somit ist es interessant, sich anzuschauen, wie die Religionen in der Gesellschaft funktionieren.
Et donc à partir de là, il est toujours intéressant de voir comment fonctionnent les religions dans la société.
Auf der internationalen Bühne nehmen die Religionen in ambivalenter Manier nunmehr viel Platz ein. Ein Novum, so der Historiker. Die Ambivalenz zeigt sich beim Thema Frieden. Vielen religiösen Gemeinschaften ist zu eigen, dass sie sich von Andersgläubigen abschotten, deren Werte missachten, wenn nicht sogar angreifen. Gleichzeitig aber zielen sie im Inneren des eigenen Kreises darauf ab, Probleme zu schlichten, Frieden zu stiften. Letzteres zähle zu ihrer alltäglichen, wichtigsten Rolle, so David Vauclair, die aber zu sehr in Vergessenheit geraten sei. Dass Religion Identität stiftet, einen Werterahmen vorgibt, mache sie zu einem gesellschaftlichen Zement. Damit sei sie von Natur aus politisch.
La religion est intrinsèquement politique, puisqu'elle lie les êtres humains.
Weil sie die Menschen miteinander verbindet. Parallel dazu hat man in der Politik oft Bedarf nach dem religiösen Instrument, um die Bevölkerung zu mobilisieren und eine Legitimität für sein Handeln zu erwerben. Und das gilt für jeden Rahmen, auch für eine Demokratie. Gleichzeitig stünden Politik und Religion miteinander im Wechselspiel. So habe insbesondere die sozialdemokratische Politik in Westeuropa die Säkularisierung vorangetrieben, indem der Staat verstärkt Aufgaben übernahm, die früher von der Kirche bewältigt wurden, sei es im Bildungsbereich oder auch bei der Versorgung von Kranken, Armen und Alten. Da hat die Religion in der Gesellschaft natürlich ein starkes Gewicht. Interessant ist ein starker korrelierender Zusammenhang. Je weniger ein Staat sozial agiert, desto mehr kommt die Religion zurück und wird wieder wichtiger.
Dès que l'État est moins social, plus la religion revient et reprend de l'importance.
Bis zum 18. Jahrhundert galt die Gesellschaft fast überall in religiöser Hinsicht als relativ homogen. Die heutige Lage aber breche mit der bisherigen Geschichte der Menschheit, so der Experte. Die Globalisierung hat vielerorts zu einer Mischung der Religionen, zu einem heterogenen religiösen Nebeneinander geführt. Das zieht einen Säkularisierungsprozess nach sich, denn wenn Sie Vergleiche anstellen können, beginnen Sie an den vorgeblich universellen Wahrheiten und Dogmen der eigenen Religion zu zweifeln. Zudem wirkt es radikalisierend, wenn allgemein die Idee aufkommt, die Reinheit seiner religiösen Botschaft schützen zu müssen, angesichts anderer Religionen, die als bedrohlich erscheinen, weil sie Alternativen anbieten. Ein Phänomen, das längst nicht nur im Westen immer mehr verbreitet sei. Vauclair nennt ein konkretes Beispiel auf der anderen Seite des Mittelmeers. Tunesien ist zum einen das am weitesten säkularisierte Land in Nordafrika. Zum anderen aber zählt es die meisten Terroristen, geht es hier radikaler zu als in den Nachbarländern. Natürlich sind die Radikalisierten absolut in der Minderheit. Das Gros der Bevölkerung ist säkularisiert. Dies ist ein Beispiel für das Phänomen, das entsteht, wenn unterschiedliche Glaubenssysteme sich begegnen. In den Medien und in der öffentlichen Diskussion geht es regelmäßig um das Thema religiöse Radikalisierung. Im Westen betrifft dies fast ausschließlich den Islam. Seit Jahren prallen in Frankreich zwei Politologen und Islamexperten mit ihren Ansichten aufeinander. Gilles Kepel spricht von einer Radikalisierung des Islam, Olivier Roy hingegen von einer Islamisierung der Radikalität. Wer die Schriften der beiden studiere, dem komme ein Gedanke auf, erklärt David Vauclair. Die radikalisierten Gesellschaften sind weit weniger zutiefst muslimisch, als sie es früher mal waren. Sicher, man beruft sich sehr stark auf den Islam. Die religiöse Suche aber ist nicht sehr ausgeprägt. Die gemeinsamen Referenzen werden heute weit weniger verstanden, sind weniger verankert, weniger nützlich als Zement, der die Gesellschaft zusammenhält. Da läuft es ähnlich wie in unserer christlichen Welt. Hier kennt auch nicht mehr unbedingt jeder den Unterschied zwischen Pfingsten und Christi Himmelfahrt. Der Verlust an religiöser Kultur sei also nicht nur auf die westliche Welt beschränkt.
Auch in der muslimischen Welt nimmt das religiöse Wissen ab. Suzanne Krause hat sich mit dem französischen Historiker David Vauclair unterhalten über Religion und Geopolitik. Die Formel, so wahr mir Gott helfe. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wollte sie bei seiner Amtseinführung nicht sprechen. Trotzdem ist die Bibel für den Linkspolitiker ein wichtiges Buch. Mit den Schriftstellern Iris Wolf und den Schriftstellern Uwe Kolbe und Senturan Varatadjar hat er über die Aktualität der Bibel diskutiert. Die drei Schriftsteller haben eine Zeit auf der Thüringer Wartburg verbracht und haben auf Luthers Spuren geschrieben. Aus Erfurt, Henry Bernhard.
Sie werden lachen, die Bibel. Auf die Antwort können sich alle einigen, nicht aber auf die Frage, die der Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht eben mit diesem Satz beantwortet haben soll. Die einen sagen, es sei die Frage nach dem wichtigsten Buch der Weltgeschichte gewesen, die anderen, es sei nach dem Lieblingsbuch gefragt worden oder nach dem Buch für die einsame Insel oder nach dem Buch, das ihn am meisten beeindruckt habe. Das Podium im Erfurter Augustinerkloster, dort wo Martin Luther 1505 anklopfte, um Mönch zu werden, schenkte sich die Frage nach der Frage und gab sich mit Antworten zufrieden. Antworten auf die Frage, wie hältst du es in der modernen Welt mit der Bibel? Zu Gast der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, bekennender Christ und Mitglied der Linken.
Irgendeiner muss sich auch um Heiden kümmern.
Die anderen Gäste kamen mehr oder weniger direkt von der Wartburg, wo Luther vor 500 Jahren das Neue Testament ins Deutsche brachte. Die Schriftsteller Iris Wolf, Uwe Kolbe und Senturan Varatadjar sind die Protagonisten des Wartburg-Experiments der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft. Inspiriert durch einen jeweils vierwöchigen Aufenthalt auf der Wartburg hoch oben über Eisenach sollen sie in einen inneren Dialog mit Luthers Text treten und daraus einen literarischen Text schaffen. Sie sind also gerade besonders bibelaffin. Und so wurde es ein Gespräch über Luther, Literatur und das ganz Praktische der Bibel, das die Pfarrerstochter Iris Wolf gefunden hat.
Wenn für die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld gesorgt ist, dann auch irgendwie für mich. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich finde das fast witzig. Also es hat so eine Art von Humor. Es ist irgendwie ein Augenzwinkern mit dabei und sagt uns, es kommt ja alles wieder. Ich weiß auch gar nicht manchmal, ob man wirklich klüger wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche immer wieder denselben Rat. Ich bin eigentlich 20 Jahre später immer noch an der Stelle, dass mir dieser Rat ganz besonders gut tut. Ich glaube, wir müssen an die besten Dinge im Leben immer wieder erinnert werden und die sind im Grunde ganz einfach.
Uwe Kolbe, DDR-sozialisiert, aus einem proletarischen Elternhaus stammend, sagt, er habe den Atheismus abgelegt, aber zu keiner Konfession gefunden. Dennoch findet er in der Religion sein Gegenüber.
Darüber habe ich lange nachgedacht, es ist die Ansprache. Ich habe eine andere Ansprache gesucht. Das Wort vom Herrn, die Anrede, die Adonai-Anrede, wie die heute in einem zum Beispiel unter feministischem Druck plötzlich auch unter Druck gerät. Ja, also die Selbstverständlichkeit der patriarchalischen Tradition und so weiter und so fort. Und ich habe lange danach gesucht, nach einem anderen Wort. Ich habe keins gefunden. Ich brauchte die Geste der Anrede. Es geht nicht anders. Um zu sagen, hier bin ich, ja, und da bist du Herr oder Vater oder wie auch immer, also das große Gegenüber.
Für Senturan Varadaraja, der Deutsch nach Englisch und Tamil als dritte Sprache erlernt hat, ist die Bibel nicht von Literatur, der Glaube nicht vom Leben zu scheiden.
Ich bin aufgewachsen in einer sehr religiösen Familie. Mein Vater ist Christ und meine Mutter ist Hindu. Und als Kind habe ich die deutsche Sprache anhand der Bibel gelernt. Und als Kind wusste ich nicht, dass die Bibel eine Übersetzung ist. Also dachte ich, dass Moses, Abraham, Jesus und die Apostel alle Deutsch gesprochen haben. Und insofern kam diese Sprache von woanders her. Und ich erinnere mich, dass ich nachts immer im Bett lag und mit meinem Fingernagel die Verse markiert hatte, die ich auswendig sprechen konnte. Ich dachte, je mehr ich in der Sprache Gottes spreche, umso mehr bin ich in diesem Glauben standhaft. Und insofern ist auch für mich die Fleischwerdung des Wortes ein wesentlicher Aspekt der religiösen Erfahrung.
Auf Gottvertrauen als unbedingten Wert des Christseins konnten sich alle einigen. Mitunter sogar in recht fremder Umgebung, wie sie Bodo Ramelow beschrieb, der 2015 im Tarifkonflikt der Bahn als Schlichter agierte. Als sich die Verhandlung festgefahren hatte, halfen die täglichen Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde, so Ramelow.
Und als wir zusammengetreten sind, habe ich gesagt, jetzt lese mal die Losung vor. Und diese gesamte Crew der Schlichtung auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite war wie vom Donner gerührt. Weil für die war das völlig unbegreiflich. Und dann hörten die sich die Losung an und sagten, das stimmt. Am nächsten Tag, les mal die Losung vor. Und so blieb es. Wir haben gesessen, andächtig, haben die Losung vorgelesen, haben einen Moment darüber still nachgedacht und haben uns dann ins Geschäft hineinbegeben und tatsächlich am Ende beide Schlichtungen sind gut ausgegangen. Der liebe Gott war bei uns.
Und auch wenn er in seiner Partei mitunter als Christ schräg angeblickt werde.
Für mich macht Religion aus Mitmenschlichkeit oder Solidarität und das Gottvertrauen, dass es eine höhere Kraft gibt als Parteitage oder Parteitagsbeschlüsse es vorhersagen können.
Noch höhere Mächte als Parteitagsbeschlüsse, Bibelverse als Schlichtungsinstrument. Bodo Ramelow hat in Erfurt von seinem Verhältnis zur Bibel erzählt, und zwar zusammen mit den Schriftstellern Iris Wolf, Uwe Kolbe und Senturan Varadaraja. Henry Bernhard ist für uns dabei gewesen. Thank you. Er war Unternehmer, er war Verleger, er war Intellektueller und er war auch Geschäftsmann. Der Kaufhausbesitzer Salman Schocken. 22 Kaufhäuser hat er besessen und 6000 Mitarbeiter hatte sein Imperium. In seinem Schocken Verlag und erschien unter anderem das Werk von Franz Kafka und auch die Werke vieler anderer deutsch-jüdischer Autoren. Die Nazis haben ihm erst die Warenhäuser entrissen und dann den Verlag. Schocken wandert aus nach Palästina. Dort kauft er die linksliberale Zeitung Haaretz, das bedeutet das Land. Und bis heute ist Haaretz die linksliberale Zeitung in Israel. Heute startet der Film Schocken, ein deutsches Leben in den Kinos. Igal Avidan hat ihn gesehen.
Im Jahr 1901 reist der junge Salman Schocken aus seiner Kleinstadt bei Posen zu seinem älteren Bruder nach Zwickau. Salman soll das erste Kaufhaus Schocken eröffnen. Im Zug begegnet er einem Rabbiner. Salman sagt ihm, dass ihn Geschäfte überhaupt nicht interessieren. Er würde viel lieber studieren. Der Rabbi rät ihm: Geh und hilf deinem Bruder und verdiene viel Geld. Mit vollem Magen würdest du viel besser studieren. So beginnt der Film der israelischen Regisseurin Noemi Shori. Sie dreht und produziert Filme seit 40 Jahren. Den Namen Schocken verbindet man in Israel mit der linksliberalen Zeitung Haaretz. Aber Salman Schocken ist beinahe vergessen, sagt Shori.
Was mich gereizt hat, ist die Persönlichkeit von Schocken, nämlich von einem wahnsinnig energetischen und fantasievollen Entrepreneur. Und er war in so viele Branchen tätig, fast eine Renaissance-Figur, wenn man es so will. Deutsche Literatur, jüdische und hebräische Literatur, nicht die rabbinistische und nicht die religiöse. Büchergestaltung, die Gestaltung von den Kaufhäusern.
Salman Schocken wuchs als jüngstes von 10 Kindern in einer orthodoxen jüdischen Familie auf. Sein Vater schickte ihn nicht aufs Gymnasium, weil er befürchtete, dass der Junge aufhören würde, die Gebote einzuhalten. Daher begann Salman Schocken mit 14 Jahren eine Lehre in einem Kaufhaus. Mit 27 Jahren eröffnete er im Erzgebirge das erste Kaufhaus Schocken. Salman Schocken interessierte sich jedoch eher für Bücher. Keines der ersten 30 Werke, die der junge Autodidakt kaufte, handelte von einem jüdischen Thema. Er suchte damals den Weg in die assimilierte deutsch-jüdische Gesellschaft, die ihn jedoch als Ostjude abgewiesen hat. Ein Schlüsselerlebnis für ihn war die Lektüre von Martin Bubers Geschichten des Rabbi Nachman. Der jüdische Religionsphilosoph sah in der chassidischen Orthodoxie ein Instrument der spirituellen Erneuerung des Judentums. Diese Ansicht teilte Schocken, der die Herrschaft der Rabbiner ablehnte, die er in seiner Kindheit erlebt hatte. Filmemacherin Noemi Shori.
Der Chassidismus war für ihn auch etwas, was die Leute mitnimmt. Egal, ob die reich sind oder arm sind, ob sie sehr gebildet sind oder nicht gebildet sind, sind alle gleich. Er hat wirklich 1914 schon an Martin Buber geschrieben, dass als er dieses Buch über die chassidische Erzählungen gelesen hat, das hat mich zum lebendigen Juden gemacht und das hat ihn wirklich auf diesen Weg geschickt.
Salman Schocken war ein sozial engagierter Kapitalist. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er gemeinsam mit seinem Bruder Simon, der Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Zwickau war, soziale Wohnungen für bedürftige Mitarbeiter. Der Unternehmer Salman Schocken lebte intensiv in der literarischen jüdischen Welt. Er schätzte besonders den Schriftsteller Shmuel Yosef Agnon, der aus Galizien stammte und dessen Werke den Alltag des Ostjudentums widerspiegeln. Agnon schrieb über sein erstes Treffen mit Schocken 1915:
Unser Gespräch war überraschend. Ein Gespräch mit einem literarisch und philosophisch interessierten Menschen. Ich fragte mich, wann kümmert sich jemand, der so begeistert davon ist, um seine Geschäfte? Ich verbrachte einen weiteren Tag bei ihm im Hotel Kaiserhof. Mitten in den Warenproben sah ich Gedichtbände, Bücher für Philosophie, ein Gebetbuch. Teure alte Bücher, wunderschön gebunden.
Als Salman Schockens Bruder Simon 1929 bei einem Verkehrsunfall starb, wurde Salman Alleineigentümer der 22 Schocken-Kaufhäuser, dessen Firmenzentrale sich in Zwickau befand. Schocken beschloss, Agnons Werke herauszugeben und gründete dafür 1931 in Berlin den Schocken-Verlag. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, hatte Salman Schocken eine provokante Unternehmensidee. Er legte in Berlin die Schockenbücherei auf. Diese Buchreihe mit jüdischen Autoren oder Themen sollte assimilierten Juden in Deutschland, die als Juden verfolgt wurden, ermöglichen, sich mit ihrem kulturellen Erbe vertraut zu machen.
Das war eine Reihe von dünnen Büchern, die auch preiswert waren. Man hat sich quasi abonniert an diese Bücher und das war eine Bestätigung von Zugehörigkeit und Identität. Und diese Schockenbücherei war eklektisch in die Zusammenstellung. Der allererste Buch, der rauskam, war vom Isaiah, Tröstet, tröstet mein Volk. Das hat eine Bedeutung, dass damit man anfängt, ja, in 33. Es gab Heine, es gab Maimonides, es gab andere religiöse Gelernten, die aber nicht Rabbiner waren. Es gab Kafka, es gab alles.
Zu den nichtjüdischen Autoren zählte zum Beispiel Theodor Mommsen mit dessen Werk Judäa und die Juden. 83 Werke erschienen in Schockens Bücherei bis zu deren Schließung durch die Nationalsozialisten Ende 1938. Schockens zweite mutige Aktion war die Rettung seiner 60.000 Werke aus Nazi-Deutschland.
Das hatte wirklich eine Militäroperation geplant. In etwa 360 Kisten, die speziell gebaut waren für diese Sammlung. Und das dauerte 2 Jahre, bis alle Kisten da waren. Schocken hat es begriffen, dass es gefährlich sein kann. Und er rettet das, was für ihn das Teuerste war. Das Wichtigste war seine Büchersammlung. Was Salman Schocken gerettet hat, das war die einzige private jüdische Bücher- und Manuskriptesammlung, die vom Holocaust gerettet wurde.
Im Jahr 1934 wanderte Salman Schocken mit seiner Familie nach Palästina aus. 1935 kaufte er die Zeitung Haaretz, die sein Sohn Gershom bis 1990 leitete. Heute ist Gershoms Sohn Amos der Herausgeber. 1939 ließ Salman Schocken den Architekten Erich Mendelssohn in Jerusalem seine Schocken-Villa und seine Bibliothek entwerfen, die bis heute die größte private Judaika-Sammlung beherbergt. Als der Zweite Weltkrieg 1940 Palästina erreichte, floh er in die USA und pendelte für den Rest seines Lebens zwischen den USA und der Schweiz, wo er 1959 verstarb. Für Noemi Shori ist ein Satz von Gershom Schocken für das heutige Israel besonders relevant.
1000 Jahre von Tinte und nicht Blut und Boden haben Juden zu einer Nation geschmieden. Das jüdische Buch, was in unsere Venen läuft, ist das, was uns zu einem Volk geschafft hat.
Wenn Noemi Shori Salman Schocken hätte treffen können, was hätte sie ihn gefragt?
Ich hätte ihn gefragt über Deutschland und auch über Israel. Weil die Entwicklungen hier sind auch nicht unbedingt das, was er sich vorgestellt hat. Und heute ist Sachsen in keiner guten Phase. Das Haus, wo die NSU sich versteckt hat, jahrelang, war in Zwickau, in diesem Viertel, wo Schockenhäuser stehen.
Die drei NSU-Terroristen konnten auch direkt auf den Simon-Schocken-Platz in Zwickau schauen, wo Salmans Bruder mit einem Gedenkstein geehrt wird.
Zwickau, die Stadt, in der der Verleger Salman Schocken geboren ist. Igal Avidan war das über den Film Schocken, ein deutsches Leben. Die Doku kommt heute in die Kinos. Nach den Nachrichten übernimmt hier der Kollege Philipp Banse mit dem Marktplatz. Thema dort: Heimwerken für alle, Badfliesen, Sitzbankzimmern, Schrank aufhängen. Ich weiß ja nicht, Heimwerken für alle, wenn ich das mache, gibt es wohl ein Unglück. Aber Sie können gerne anrufen unter 00800 4464 4464 nochmal. 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayroth, ich kann fast alles außer Heimwerken. Bis bald.